Wenn klar ist, dass ich CO2 einsparen muss, und offen gesagt wollen das auch alle, dann muss ich eigentlich sagen, wie du das Ziel erreichst, ist mir eigentlich egal als Gesetzgeber, du musst es nur erreichen. Mhm. Und dann ermögliche ich ganz neue Technologien, Bauweisen, Bauarten, die dann eben auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sich entwickeln können. Und das ist eben heute nicht der Fall. Und dann bekommen wir eigentlich so einen Wettbewerb in Anführungszeichen preislich nach unten, um zu gucken, wie kriege ich das Ziel erreicht, und zwar so, dass es wirtschaftlich ist.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zukunftsorte Staffel 3. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Besondere Gäste, natürlich ein besonders spannendes Thema und ein ganz besonderer Aufnahmeort. Ich war nämlich in München, genauer gesagt auf der Expo Real. Für alle, die jetzt nicht kennen, das ist eine internationale Messe für Immobilien und Investitionen, wie es hier so schön geschrieben steht. Das heißt, es geht um den kompletten Prozess rund um Immobilien, um die Entwicklung, die Finanzierung und auch die Realisierung von Bauprojekten. Und wenn wir in dieser Staffel über das Gebäude der Zukunft sprechen, dann macht es natürlich Sinn, hier zu sein. Denn jetzt, nachdem ich wieder im Rheinland bin, kann ich euch sagen, da waren ziemlich viele Experten rund um Gebäude zu finden. Und mit drei dieser Menschen, da habe ich mich zu einem Termin am Stand des Landes Nordrhein-Westfalen verabredet. Dort stand auch direkt unser Studio für den Tag. Der Zeitreisebus, quasi ein rollendes Kulturerbe und Zukunftslabor. Darin gab es dann auch ein kleines Podcast-Studio und darin durften wir unser Gespräch aufzeichnen. Mitten im Messetrubel. Ihr werdet es hören. Meine Gäste, das sind ziemlich hochkarätige Experten rund um das Thema Gebäude. Da war zum einen Karin Teichmann. Ihr kennt sie vielleicht schon, denn sie ist Teil des Vorstandes unseres Partners EUREF und ist euch bestimmt in den ersten beiden Staffeln schon mal begegnet. Des Weiteren hatte ich Ina Scharnbach neben mir im Bus sitzen. Sie ist Mitglied der CDU und aktuell Ministerin für Heimat, Kommunales Bau und Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen. Auch sie ist also bestens vertraut mit diesen Themen rund ums Bauen. Der dritte Gast, der kam etwas später zu uns. So ist das eben bei Messetagen. Die Terminkalender sind ziemlich voll. Zu uns gestoßen, etwa in der Mitte des Gesprächs, ist nämlich noch Christian Gäbler. Er ist Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in Berlin. In Berlin nennt man die Landesregierung nämlich Senat. Die Minister heißen hier Senatoren. Im Prinzip macht er aber denselben Job wie Ina Scharnbach. Nur eben in Berlin und für die SPD. Mit diesen dreien habe ich also die geballte Ladung Fachkompetenz rund ums Bauen bei mir sitzen. Aber hört selbst!
Dann würde ich mal starten, und zwar am liebsten mit einer kleinen Zukunftsvision. Wenn Sie träumen könnten, wie sieht das Haus der Zukunft aus? Wie leben wir in 20, in 50 Jahren? Wie stellen Sie sich das Gebäude der Zukunft vor?
Ach, das wird ein Gebäude sein, was voll wiederverwertungsfähig ist. So, aber es wird auch vielleicht flexible Grundrisse haben, je nachdem. Und deswegen ein bisschen anders als heute.
Aber trotzdem noch erkennbar als Gebäude der Zukunft. Also nicht wie in einem Science-Fiction-Film, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hier überhaupt gelandet ist.
Nein, also wir werden vielleicht ganz andere Formen erleben. Wir fördern in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel den 3D-Druck. Also insofern kommt das Eckige dann in das Runde. Das macht spannend, dann auch Architektur spannend. Und wir haben natürlich noch ganz viele denkmalgeschützte Schätzchen, die so auf eine Wiederbelebung warten. Und das wird dann auch nochmal spannend werden, aber das sind am Ende so ein paar Exotenbauten.
Eine bunte Mischung also.
Genau.
Jetzt ist Wohnraum nicht die einzige Verwendung von Gebäuden, sondern auch Gewerbeimmobilien spielen ja eine Riesenrolle dabei. Und auch da wird das Thema Nachhaltigkeit immer größer. Was ist da die Vision? Wo wollen wir da hin? Und wie können wir das machen?
Ja, bei Gewerbeimmobilien werden wir in der Zukunft eben die große Frage beantworten müssen, wie viel Gewerberaum darf es sein? Es wird sich natürlich viel verändern, ob das der Handel im Wandel ist, was wir schon sehr lange haben, oder auch die Büroflächen letztendlich anbetrifft. Auch da wird es, glaube ich, multikodierter werden. Das darf es und das muss es auch. Und es wird auch flexibler werden.
Frau Teichmann, Thema Gewerbeimmobilien, Ihr Steckenpferd. Was ist die Zukunftsvision, die Sie so sehen oder die Sie sich vielleicht sogar wünschen?
Da spielt ja, wie Frau Scharnbach es gerade schon gesagt hat, nicht nur das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle, sondern auch, wie gut muss ein Büro sein, damit ich Lust habe, es als Büro zu nutzen. Es muss definitiv besser sein als mein Küchentisch zu Hause. Das heißt, es muss ein Ort sein, der angenehm ist, mit Aufenthaltsqualität, der mir Austausch bietet, wo ich meine Kolleginnen, wo ich meine Community treffe. Und er muss, und das fordern junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, natürlich muss es ein nachhaltiger Ort sein. Das fängt mit der Verpflegung an, das endet natürlich beim Bau, bei der Immobilie selbst. Aber das wird ja ein Thema, das muss man ganzheitlich betrachten.
Ihre Erfahrung nach, wie weit sind wir da?
Naja, also tatsächlich wird es stark nachgefragt. Wir sind ja so erfolgreich mit unseren Projekten in diesen Zeiten, die vielleicht ein bisschen schwierig sind für Gewerbeimmobilien, weil wir genau solche Flächen von Anfang an gebaut haben, seit 2008 in Berlin und jetzt in Düsseldorf. Also Orte der Begegnung, Orte der Nachhaltigkeit, die die Klimaziele erfüllen. Und gerade in Konzernstrukturen ist das einfach eine Anforderung. Wenn ich als Konzern eine neue Bürofläche anmiete, dann muss die Klimaziele erfüllen. Denn ansonsten wird das nicht nur wirtschaftlich, CO2-Abgaben etc. schwierig, sondern es wird auch gesellschaftlich schwierig, in solchen Immobilien zu sitzen. Und von daher sind wir da sehr weit. Es hieß immer in unserer Branche, das sei alles viel zu teuer und man könne es nicht bauen. Da haben wir sicherlich das Gegenteil bewiesen. Die Nachfrage ist jetzt groß und von daher gehe ich davon aus, dass zukünftig so viel mehr gebaut wird.
Das habe ich gerade schon gesagt. Der Vorwurf, dass es alles immer zu teuer ist, steht auf jeden Fall ziemlich schnell im Raum, wenn man über das Thema Bauen spricht. Und auch die Umweltvorgaben, die Sie erwähnt haben, sind da, können für manche hinderlich sein, beziehungsweise eine Hürde. Frau Scharrenbach, wie kann man denn diesen Spagat hinkriegen? Bauen zum einen günstig zu machen, sodass es sich Menschen leisten können, egal ob es jetzt um Wohnimmobilien geht oder um Gewerbeimmobilien, und gleichzeitig das Ganze eben nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet.
Also das sind am Ende natürlich Komfortfragen, die wir haben. So, und ohne Frage ist der Komfort im Bau, auch im Gewerbebau, in den letzten Jahren gestiegen. Das macht es dann eben teurer, das ist klar. Und auf der anderen Seite werbe ich immer sehr für mehr Pragmatismus. Ich brauche eine Technologieoffenheit. Also wenn Sie heute zwei große Kostentreiber haben, dann ist es zum einen die Frage Grundstück. Habe ich eins, habe ich keins, muss ich eins kaufen? Das ist schon teuer, je nach Flächenplanung, die Sie haben. Und der zweite große Kostentreiber ist zugegebenermaßen technische Gebäudeausrüstung heute. So, und es muss aus meiner Sicht nicht immer das voll belüftete und entlüftete Gebäude sein. Also Mitarbeiter freuen sich eigentlich auch, wenn sie mal ein Fenster öffnen können, weil die natürliche Umgebungsluft am Ende mehr Aufenthaltsqualität auch in einem Gebäude verspricht. So, das heißt, da können wir gerne runterkommen, können wir gerne einfacher werden, um dafür Sorge zu tragen, dass es dann eben auch günstiger ist.
Das heißt, wir brauchen am Ende vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, sodass nicht jedes Gebäude jeden Standard erfüllen muss, sondern wir müssen auch ein bisschen gucken auf die Besonderheiten, die in der Stadt oder in der Region, wo das Gebäude steht, da sind.
Also wir haben ja im großen Teil Bestandsgebäude, über die wir auch sprechen, auch bei den Gewerbeimmobilien sprechen. So, und es geht halt bauphysikalisch nicht alles. So, das muss man einfach immer für sich berücksichtigen. Und deswegen kann ich da mit einer Technologieoffenheit eigentlich viel mehr erreichen als mit diesen sehr engen Vorgaben, ob das im Gebäudeenergiegesetz, also Heizungsgesetz ist oder über die europäische Gebäuderichtlinie komme. Wenn klar ist, dass ich CO2 einsparen muss und offen gesagt wollen das auch alle, dann muss ich eigentlich sagen, wie du das Ziel erreichst, ist mir eigentlich egal als Gesetzgeber, du musst es nur erreichen. Mhm. Und dann ermögliche ich ganz neue Technologien, Bauweisen, Bauarten, die dann eben auch unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten sich entwickeln können. Das ist eben heute nicht der Fall. Sondern dann bekommen wir eigentlich so einen Wettbewerb in Anführungszeichen preislich nach unten, um zu gucken, wie kriege ich das Ziel erreicht, und zwar so, dass es wirtschaftlich ist.
Das ist ja auch ein bisschen das Prinzip, was beim Rolls Campus in Berlin gefahren wurde. Es gibt da ja ganz neue Gebäude, es gibt Gebäude, die saniert wurden, es gibt ein denkmalgeschütztes Gebäude mit dem Gasometer, das umgenutzt wurde. Ist das so ein bisschen auch die Philosophie dahinter?
Definitiv. Wir haben übrigens mehrere denkmalgeschützte Gebäude auf dem Adolf Campus in Berlin. Grundsätzlich ist das genau das, was wir uns auch wünschen, diese Technologieoffenheit. Also ich denke schon, dass der Regulierer den Rahmen vorgeben muss. Es ist in den vergangenen Jahrzehnten in Berlin viel zu viel gebaut worden, was zu dem Zeitpunkt nicht mehr so hätte gebaut werden dürfen. Da hätte der Regulierer über Bebauungspläne oder Ähnliches sagen müssen, wenn das Gebäude keine Klimaziele erfüllt, dann kann es so nicht errichtet werden. Aber dass ein Gebäude immer den Gegebenheiten angepasst werden muss, das ist ganz klar. Das sieht man ja bei uns beispielsweise schon beim Energiekonzept. In Berlin haben wir eine ganz andere energetische Versorgung als in Düsseldorf. Wir haben schon mal erklärt über die thermische Energieversorgung, über den anliegenden Baggersee. Und dann hängt es natürlich davon ab, welche Zwecke das Gebäude erfüllen muss. Muss jedes Gebäude gekühlt werden? Sicherlich nicht. Und Technologie, klar, die kostet Geld. Frau Scharrenbach sagte es. Wir sagen aber immer, wenn wir bauen, und natürlich bauen wir auch mit nachhaltigen Teppichboden, wir geben pro Quadratmeter Bürofläche für Gebäudedigitalisierung so viel aus, wie wir für Teppichboden ausgeben. Das macht es ein bisschen vorstellbar, dass man es sich durchaus leisten kann als Projektentwickler, die ja in den letzten Jahren sehr gut verdient haben.
Ja, so ist es.
Das kommt ja auch immer noch dazu, wie der Flow des Geldes, sage ich mal, da gerade aktuell so ist und was dann realisiert werden kann. Frau Teichmann, Sie haben gerade gesagt, in Berlin sind in den letzten Jahren vielleicht ein paar Gebäude errichtet worden, die so nicht mehr auf dem allerneuesten Stand waren. Frau Scharrenbach, wie ist denn da so der Stand in NRW?
Ja, die neuen Gebäude erfüllen die Anforderungen. Ja, das ist klar. So, und insofern glaube ich, sind wir da ganz gut unterwegs. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen machen sehr gerne Bebauungspläne, bin da nicht immer eine Freundin von, weil es das schon mal langsam macht und zugegebenermaßen, je nachdem, was man da dann noch so als Auflage reinschreibt, macht es auch durch örtliche Vorgaben noch mal teurer, manchmal auch nicht besser. So, und deswegen, das ist immer so ein Misch, aber die neuen Gebäude erfüllen die Anforderungen.
Das heißt, auch da wieder vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität herstellen.
Aus meiner Sicht immer gerne, ja, denn wir haben, oder so wie wir heute Städte bauen, bauen wir die immer noch nach den Vorschriften des letzten Jahrhunderts. So, wir trennen Arbeiten und Wohnen sehr stark, obwohl die Industrie, die ich heute habe oder neu bekomme, eigentlich eine weiße Industrie ist. Ich habe also gar nicht mehr so die Emissionen wie in den klassischen produzierenden Betrieben. So, wir tun aber städtebaulich immer noch so, als sei das, muss das alles getrennt werden. Aber Arbeit und Wohnen müssen wieder zusammenkommen. Dann reduzieren sich auch die Pendlerströme. Und dann habe ich für die Nachhaltigkeit eben auch wieder viel erreicht. Und für die CO2-Einsparung zu uns.
Du hast gerade gesagt, das Thema Wohnen und Arbeiten muss man irgendwie ein bisschen, ja, vielleicht ganzheitlicher heute sich angucken. Jetzt ist ja beim Thema Wohnraum haben wir sowieso schon das Problem, wir haben zu wenig.
Ja.
Wir hätten gerne mehr und wir hätten den auch am allerliebsten noch nachhaltig. Kriegt man das überhaupt hin? Ist das eine Utopie, würden Sie sagen? Oder sind wir da, schaffen wir das überhaupt?
Ja, wir schaffen das. auch da gilt, Pragmatismus und Flexibilität bringt mehr für alle Beteiligten. Denn ich habe ja immer ein Zieldreieck eigentlich, ja, aus Ökonomie, aus Ökologie und letztendlich Bezahlbarkeit für den User. Und das ist eben heute über die Bundesgesetze nicht mehr gewahrt. Da ist der Schwerpunkt sehr verlagert auf die Ökologie und die anderen beiden Ziele eben vernachlässigt. Und dann läuft das auch gesellschaftspolitisch aus dem Ruder, weil Menschen merken, da kommen wir nicht mit. Und dann gefährden sie eigentlich eher so eine Zielerreichung. Also das merken wir jetzt im Wohnungsbau sehr stark durch das Heizungsgesetz, dass die Bestandshalter, die wir haben, jetzt in die Modernisierung gehen. Sie nehmen die Gelder raus aus dem Neubau, sie gehen in die Modernisierung, aber sie modernisieren auch nicht mehr so tief wie ohne das neue Heizungsgesetz. Also sie machen weniger, weil sie jetzt Strecke machen wollen, um die Vorgaben zu erfüllen. Und das hilft offen gesagt der Umwelt dann auch nicht ganz so viel wie früher. Und die Miete macht es dann auch nicht einfach. Das ist ein Dilemma.
Ja, weil wir ja nun mal auch, es geht ja nicht nur um neue Bauten, egal ob jetzt im Bereich Wohnmobil oder Gewerbeimmobilien, sondern wir haben ja auch einfach schon ziemlich viele Gebäude stehen in Deutschland,
genau,
und in NRW.
Und so ist es. Genau, und die müssen ja anpassen. So, und Deutschland hat die nationalen Gebäudeklassen schlechter aufgestellt als beispielsweise in den Niederlanden. Also was in Niederlanden Gebäudeklasse A ist, ist bei uns Gebäudeklasse C.
Ja.
Also Niederländer muss eigentlich nichts investieren, die Deutschen müssen investieren. Das macht es dann einfach unplausibel. Also hier ist wirklich schlecht gerechnet, der Immobilienbestand. Und das macht es eigentlich eben so ein bisschen schade, zugleich, wenn man eben politisch nicht darauf achtet, dass alles auch bauphysikalisch nicht immer so geht. So, und Bauphysik kann man nicht überwinden, Gott sei Dank.
Das heißt, auch da gucken, was schon da ist und dann schauen, wie man realistisch zu dem Ziel mehr Nachhaltigkeit und mehr Wohnraum.
Ja, wir haben also ich werbe offen auch gesagt auch sehr dafür, dass man sich loslöst von den KfW-Standards, weil die einfach zu eng sind in der Technologiebeschreibung. Wir haben in Düsseldorf ein öffentlich gefördertes Wohnprojekt, wo der Investor über eine Infrarotheizung eigentlich alle Ziele erreicht, aber das ist nicht anerkannt im KfW-Standard als gängige Technologie, und dann hat er eine Zweittechnologie drüber gelegt, damit er diesen KfW-Förderkredit bekommt. So, und daran merkt man, dass das dann irre wird irgendwann. So, und deswegen Technologieoffenheit bringt allen Beteiligten mehr, es schafft auch Wettbewerb, es schafft Innovation, das kommt auch dazu, und der Wirtschaftlichkeits- und damit auch Bezahlbarkeitsaspekt wird eben gestärkt.
Stichwort Technologieoffenheit. Wer bauen will, muss einen Bauantrag stellen. Geht das schon so digital, wie Sie es gerne hätten? Oder müssen wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen ran?
Also wir haben ja in Nordrhein-Westfalen, haben Sie ganz viele Gebäudeklassen, für denen Sie gar keinen Bauantrag brauchen, weil der genehmigungsfrei ist, gerade im bauplanerischen Innenbereich. So, dann haben wir das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren eigentlich für alle relevanten Wohngebäude. So, und wir haben gerade das Bauportal einem Relaunch unterzogen. Wir haben auch Assistenten eingebaut, wo Leute prüfen lassen können, muss ich überhaupt einen Bauantrag stellen oder muss ich gar keinen Bauantrag stellen. So, und der nächste Schritt ist mit der Ruhr-Universität Bochum. Wir entwickeln gerade eine KI-gestützte Software, um Bauantragsunterlagen vorprüfen zu lassen, ob sie genehmigungsfähig sind. So, weil wir wissen, die Architekten schimpfen immer auf die Behörden immer auf die Architekten. Also versuchen wir das jetzt mal KI-gestützt halt aufzulösen. Und dann wird auch der Planungsprozess und der Genehmigungsprozess nochmal besser.
Frau Teichmann, Ihrer Erfahrung nach, wie ist das denn bei Gewerbeimmobilien? Sind da die bürokratischen Hürden, nenne ich es mal, stehen die zwischen mehr Nachhaltigkeit und dem, was wir gerade jetzt haben?
Jetzt komme ich aus Berlin und damit hängt die Latte nicht ganz so hoch. Aber es war in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und es war auch deutlich konstruktiver, als wir das in Berlin erlebt haben.
Ja, das haben wir gerne.
Also das heißt, unseretwegen muss es jetzt nicht immer alles digital sein. Bei uns sind es sehr komplizierte Projekte, die auch viel Austausch mit Verwaltung erfordern. Da stand die Verwaltung nicht rund um die Uhr, aber auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten gerne für zur Verfügung. Wir sind da ganz toll durch den Prozess begleitet worden. Und von daher würde ich mir für Berlin wünschen, dass wir das auch so könnten.
Sehr schön. Kann sich Berlin vielleicht ein bisschen was von NRW abgucken, was das angeht. Was in NRW allerdings zuletzt passiert ist, da ist die Wohnraumförderung ja aufgestockt worden. Trotzdem geht die Zahl der Baugenehmigungen seit fast 2 Jahren kontinuierlich zurück. Wie schaffen wir denn die Wende dazu, dass da wieder ein bisschen Schwung reinkommt, dass dieser nachhaltige Wohnungsbau wieder anzieht? Oder war das ein Problem, was vielleicht noch aus der Corona-Pandemie kommt?
Nein, also das große Problem sind eigentlich die Friktionen auf der Bundesebene, die für Verunsicherung sorgen im Bausektor. Also, die kann ich nicht heilen, aufgrund nicht vollumfänglicher Zuständigkeiten. So, und wir versuchen im Land Nordrhein-Westfalen sowohl rechtliche Sicherheit herzustellen als auch finanzielle Sicherheit. Weil ein Immobilienprozess, egal ob Gewerbe oder Wohnen, immer ein mehrjähriger Prozess ist, und der braucht Stabilität, und Stabilität braucht Verlässlichkeit und Sicherheit, und dann läuft es auch. Dann greifen die verschiedenen Räder halt wieder ineinander. So, wir haben es in Nordrhein-Westfalen geschafft, und ich hoffe, dass die Landespolitik da ein bisschen Anteil dran hat, dass der Rückgang der Baugenehmigungen wesentlich geringer ist als im Bundesdurchschnitt. Also wir hatten jetzt -7% und bundesweit waren es über -20%. So, deshalb, ich klopfe einmal hier auf das vorhandene Holz. So, nur die Dramatik ist natürlich klar, alles, was nicht beantragt wird, kann nicht genehmigt werden. Alles, was nicht genehmigt wird, kommt auch nicht in den Bau. Das heißt, da wird es erhebliche Schleifspuren nach vorne geben, die dann auch die Wirtschaft.
So, ja. Wir haben einen weiteren Gast bekommen in unserem kleinen gemütlichen Zeitreisebus. Langsam wird es kuschelig hier drin. Zu uns gestoßen ist Christian Gäbler, ist quasi das Berliner Pendant zu Frau Scharrenbach, der Bausenator dort. Dort heißen nämlich die Minister in der Landesregierung Senatoren und nicht Minister wie in anderen Bundesländern. Hallo, Herr Gäbler.
Einen schönen guten Tag.
Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, über das ganze Thema, wie können wir nachhaltiger bauen. Und die beiden Damen hier im Podcastbus habe ich schon gefragt, was ist denn Ihre Zukunftsvision? Wie könnte das Gebäude der Zukunft aussehen? Wie leben wir in 20 Jahren, in 50 Jahren?
Das Gebäude der Zukunft ist eins, was aus bestimmten standardisierten Teilen besteht, was gestalterisch außen natürlich auch unterschiedlich prägnant ausgestaltet werden kann. Aber wichtig ist zum einen, dass es eben modular gebaut werden kann, weil das einfacher zu fertigen ist und dass es auch wieder auseinandergebaut werden kann. Es gibt ja jetzt schon Gebäude, die man auch auseinander und an anderer Stelle wieder zusammenbauen kann. Das ist auch ein Teil Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und sie müssen flexibler sein. Also, dass ich auch mal Wände versetzen kann, dass ich andere Nutzung da reinbekomme. Da müssen auch die Bauordnungen sich anpassen. Natürlich habe ich unterschiedliche Anforderungen bei Bürogebäuden und bei Wohngebäuden, aber ich muss das so nah wie möglich zusammenbringen, um einfache Veränderungen auch möglich zu machen.
Frau Scharrenbach hat gerade schon mehr Flexibilität gefordert, um Bauen endlich leichter nachhaltig machen zu können. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind uns da auch bei der Bauministerkonferenz sehr, sehr einig gewesen, dass wir mehr Flexibilität brauchen, dass wir sie vor allen Dingen schnell brauchen. Natürlich gibt es da im Detail immer mal Unterschiede, wie weit man da gehen kann oder nicht. Die liegen aber dann eher bei den Abgeordneten im Bundestag als bei den Ministerinnen in den Ländern.
So ist es. Da können Sie dann in dem Moment quasi nicht weiterhelfen. Wir waren gerade auch bei dem Thema Platz. Berlin ist die größte Stadt, die wir haben in Deutschland. NRW ist das Land mit den meisten Einwohnern. Und es wird eng manchmal, zumindest in den Ballungsräumen. Wie können wir Städte so nutzen, dass sie den Platz bestmöglich ausnutzen und trotzdem nachhaltig sind?
Wir müssen vor allen Dingen dazu kommen, mehr Fachfunktionen vorzusehen, das ist die sogenannte hybride Nutzung. Das heißt, dass ich nicht alles immer nur auf eine Nutzung ausrichte, sondern dass ich mehr Mischnutzung habe. Und ich muss natürlich auch sehen, wie kann ich mit Bestand arbeiten, wie kann ich auch mit Wechselwirkung arbeiten, wenn ich irgendwo das neu hinbaue und etwas versiegle, kann ich an anderer Stelle entsiegeln, weil wir ja auch das Ziel an der Netto Neuversiegelung null perspektivisch haben und weniger Flächenverbrauch dann auch schauen. Insofern geht es einfach, Bestand und Neubau miteinander zu denken und miteinander zu verzahnen und insgesamt flexibler zu werden.
Frau Scharrenbach, wie sehen Sie das?
Etwas anders zugegebenermaßen als der Kollege Senator aus Berlin, das ist klar. Weil wir in Nordrhein-Westfalen natürlich neben Köln als Millionenstadt auch ganz viele ländliche Räume haben. Und insofern, wir haben über 18 Millionen Menschen auf 7,2% der Landesfläche. Also das ist offen gesagt nicht viel Fläche, was wir bis jetzt verbraucht haben für über 18 Millionen Menschen. Und deswegen glaube ich, muss man schon sehr behutsam die ländlichen Räume, aber eben auch die städtischen Räume entwickeln. In städtischen Räumen wird es einfach höher gebaut. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Und im ländlichen Raum wird es halt in Teilen noch ein bisschen anders gebaut. Und deswegen haben wir da eine differenzierte Entwicklung, was diese Themen in der Zukunft angeht.
Aber was beide, glaube ich, vereint, ist, dass die Mischung aus Wohnraum und Gewerbeimmobilien irgendwie stimmen muss.
Ja, ich sage das jetzt mal aus meiner Sicht. Also wir kriegen ja nun Leute dann in Städte oder in ländliche Regionen zum Wohnen, wenn ein Arbeitsangebot da ist. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Deshalb Arbeit und Wohnen greift halt wirklich Hand in Hand. Und deswegen werbe ich eben sehr dafür, dass wir da raus müssen aus dieser Baunutzungsverordnung des letzten Jahrhunderts, wo wir so eine strikte Trennung haben zwischen Arbeit und Wohnen, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß heute, weil die Entwicklungen ganz andere sind. Und da fehlt aus meiner Sicht allerdings in der Hauptstadt, insofern nicht in Stadtstadt Berlin, sondern in der Hauptstadt, der Mut, das auch mal anzugehen.
Ja, also das ist ein bisschen umgekehrt. Wir haben sehr viele Arbeitskräfte, die nach Berlin kommen wollen, aber die finden keine Wohnung. Insofern müssen wir tatsächlich sehen, wie gehen wir mit dem Wohnungsbau und mit dem Wohnungsangebot. Und natürlich brauchen wir auch noch produzierendes Gewerbe, um insgesamt ein breites Spektrum an Wirtschaft zu haben und nicht nur über Dienstleistungen zu reden, die dann den Wohnen nicht nur begrenzt vertragen. Aber ich teile die Einschätzung, diese Angst davor, dass Wohnen jetzt Gewerbe mal verdrängt, die teile ich nicht. Da muss da zu einem guten Miteinander kommen und da würde ich mir auch mehr Mut vom Bundesgesetz geben.
Frau Teichmann, bei Ihnen am EURF Campus in Berlin ist das ja quasi auch eine Überlegung, die mit Sicherheit im Raum stand, als der geplant wurde, wie man das vereinen kann mit Gewerbe und Wohnen und Wohnungen. Wie sind Sie denn dann immer?
Naja, wir bauen ja tatsächlich nur Gewerbe. Wohnen kann man auf dem EURF Campus nicht, aber wir haben einen Campus mitten in einem Wohngebiet errichtet. Jetzt sind wir keine produzierende Industrie, sondern klassischerweise Büro, Arbeitsplätze, Forschungseinrichtungen etc. Trotzdem ist das ein Prozess, den es immer neu zu verhandeln gilt. Ja, natürlich haben wir gebaut mit entsprechenden Lärmemissionen, die sich dann nicht verhindern lassen, etc. Da sind einfach Beteiligungsprozesse erforderlich und die Bereitschaft, die Anwohner einzubeziehen, zu diskutieren. Und inzwischen haben wir ganz viele Leute, die sich allein bei uns in unserem kleinen Unternehmen bewerben. Ich gehe auch davon aus, dass es bei den Campusmietern ähnlich ist. Die sagen, ich fahre hier immer mit dem Fahrrad vorbei und jetzt habe ich gesehen, hier gibt es einen Arbeitsplatz, hier wollte ich schon immer arbeiten, deswegen bewerbe ich mich. Was dafür spricht, die Leute arbeiten gerne da, wo sie wohnen und wenn dann ein cooler Ort im Umfeld entsteht, dann macht das natürlich noch mehr Lust.
Ich verstehe, also auch hier wieder eine gesunde Mischung für Städte oder Orte, es müssen ja nicht nur Städte sein, in denen wir gerne leben. Was da auch im Hinblick auf den Klimawandel ganz wichtig werden wird, jetzt schon wichtig ist, aber immer wichtiger werden wird, ist, dass diese Städte auch ein bisschen klimaresistent sind. Inwiefern ist das denn in diese ganzen Überlegungen auch mit nachhaltigem Bauen einzubeziehen, Frau Schumann?
Das ist eigentlich heute State of the Art. Also wir haben gerade, je höher verdichtet es ist, natürlich die Anforderungen mit Frischluftschneisen, mit wassersensibler Stadt, grün-blaue Infrastruktur und Vergleichbares, das ist klar. So in der modernen Stadtentwicklungspolitik wird das entsprechend auch mitgedacht, wird auch umgesetzt, das muss man dazu sagen, wobei viele Bürgerinnen und Bürger das gar nicht mitbekommen, weil natürlich ganz viel auch im Tiefbau stattfindet, was nicht sichtbar ist für Bürgerinnen und Bürger. So, aber nichtsdestotrotz wird es halt in die Tat umgesetzt und das ist dann auch das Spannende, auch Entsiedlungsmaßnahmen sind notwendig. Dazu gehört dann jetzt ein Flächenland wie Nordrhein-Westfalen, wo die Kommunen nochmal eigene Satzungsrechte haben, auch der Wille der Kommune zu sagen, ich fördere auch eine Entsiedlungsmaßnahme, eine Versickerungsmaßnahme auf dem Grundstück und verlange nicht immer den Pflichtanschluss an die Kanalisation. Das ist auch so ein Punkt und da fehlt es dann an einer anderen Stelle noch an der gesetzlichen Positivänderung, so will ich es mal sagen, und auch an dem Willen der Kommunen dann zu sagen, ja, dann verzichten wir halt auf eine Gebühreneinnahme. Uns ist wichtiger, dass Wasser dann auch versickern kann, wenn viel Wasser in wenig Zeit auf engen Raum ist.
Oder wie ist der Stand in Berlin?
Wir arbeiten tatsächlich mit dem Konzept der Schwammstadt, das heißt, das Wasser möglichst versickern. Wir haben in Berlin immer auch eine besondere Situation, da wir 92% unseres Trinkwassers aus dem Stadtgebiet gewinnen, sind wir auch darauf angewiesen, dass es viel Versickerung gibt und dass eben dann das Grundwasser wieder anreichert. Und insofern ist das schon sehr lange in Arbeit. Wichtig ist nur, dass es inzwischen auch Methoden gibt, nicht versiegelte Flächen trotzdem so zu befestigen, dass man noch drauf laufen kann, dass wir also nicht überall Mückensumpfe und Schlammpfade entstehen lassen, sondern dass man dann die Flächen auch noch betreten kann und auch noch erleben kann.
Und da ist ja tatsächlich der Campus in Berlin ein gutes Beispiel, denn wir haben nicht nur die Regulen auf den Dächern, wir haben tatsächlich auch ganz einfach in splittverlegten Bodenbelag, sodass wir einen Schwammboden haben auf dem Campus, der sich auszahlt bei unseren Entwässerungsgebühren. Das heißt, die Nebenkosten für die Mieter werden dadurch auch günstiger. Win, win, win.
Sehr gut. Alle sind glücklich am Ende. Wir haben in der ersten Folge dieser Staffel über das Thema Denkmalschutz gesprochen. Und die Idee, beziehungsweise die große Frage, die dahinter steht, die ja auch immer beim Bauen, wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, beim Bauen immer mitbedacht werden muss, ist, wie können wir entscheiden, was aus unserem Altbestand bewahrenswert ist und was wir mitnehmen in die Zukunft und wie wir das hinkriegen. Frau Schaumbach, haben Sie eine Antwort auf diese große, große Frage?
Ja, also ich glaube, die Denkmalbehörden sind da schon ganz gut aufgestellt. So, die Frage wird letztendlich sein, große Frage für alle Denkmalrechte der Länder, muss man alles überall haben? Also wir haben da viele verschiedene Baustile und das ist so eine große kulturelle Fragestellung, offen gesagt, die noch zu beantworten sein wird. Also es betrifft jetzt insbesondere natürlich die jüngeren Bauten nach dem Zweiten Weltkrieg. So, aber ich glaube, da wird es auch eine gute Lösung geben.
Herr Gebler, in Berlin gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr wichtige und denkmalgeschützte Gebäude, die auch ganz viele Menschen kennen. Wie stehen Sie dazu? Wie können wir entscheiden, was wir überhaupt mitnehmen? Müssen wir alles mitnehmen? Müssen wir radikal Platz schaffen?
Nein, also radikale Lösungen sind, glaube ich, nicht unbedingt angebracht. Aber wir müssen natürlich schon mal überlegen, was ist jetzt wirklich denkmalwert? Wie oft gibt es das noch anderswo? Und wie kann ich das Gebäude anschließend noch nutzbar machen? Weil niemand, auch der Denkmalschutz, hat nichts davon, wenn ich da irgendwie eine Fassade stehen habe, hinter der nichts passiert, weil man aus Denkmalschutzgründen da nichts umbauen kann und nichts umgestalten kann. Insofern, es soll keine Disney-Welten geben, aber es muss schon so sein, dass es nutzbar ist und das Denkmal auch noch irgendwie einen gewissen Sinn macht als möglichst in einer Nutzung, die es vorher auch schon hatte, oder in einer neuen Nutzung, die eben in dem Gebäude möglich ist. Und man muss es eben gut timen. Wir haben ja ein großes Neubauvorhaben am Molkenmarkt, wo alles umgestaltet wird, der alte Stadtumschluss wieder hergestellt wird, Wohnen gebaut werden soll. Und das eben rechtzeitig geguckt worden, dass Schritt für Schritt mit dem Straßenumbau zusammen auch der Denkmalschutz dort kommt. Die haben da ganz viele spannende Sachen gefunden, aber es ist eigentlich nichts, was jetzt unbedingt dauerhaft da Bestand haben muss, weil man es auch an anderer Stelle dann exemplarisch ausstellen kann. Nun ist Berlin auch mit historischen Bauten nur begrenzt gesegnet. Hat Vor- und Nachteile, aber wenn man jetzt da einen Knüppeldamm oder einen Schweinestall aus dem 13. Jahrhundert entdeckt, muss man sich eben überlegen, ist das jetzt was, was so bleiben muss, oder kann man das kartieren, aufnehmen und exemplarisch irgendwo ausstellen? Deshalb haben wir auch am Petriplatz jetzt das große Ausstellungsprojekt, wo wir einerseits Grundmauern der alten Petrikirche darstellen, aber auch in einem archäologischen Zentrum die verschiedenen Aufbereitungsmöglichkeiten für archäologische Funde darstellen, zusammen mit dem Deutschen Archäologischen Zentrum. Das ist, glaube ich, eine gute Methode, besser als zu sagen, es muss alles stehen bleiben und dann kommt sich eh niemand mehr an.
Wo wir wieder bei dem Thema Flexibilität wären, das wir vorhin schon angesprochen haben. Herr Gebler, als Sie noch nicht da waren, hatten wir auch schon mal uns versucht, dieser ganzen Frage zu nähern, wie man denn das nachhaltige Bauen leichter machen kann und vor allem, wie man damit umgehen kann, dass es ja immer auch eine gewisse, naja, Geldfrage ist am Ende. Glauben Sie denn, dass wir da auf einem guten Weg sind, diese beiden Pole, Bauen muss bezahlbar sein, muss aber auch umweltfreundlich sein, dass wir da auf gutem Wege sind, diese beiden Sachen zu vereinen?
Grundsätzlich ja, weil je mehr nachhaltig gebaut wird, desto mehr kommen wir in Massenproduktion, desto günstiger wird es. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, modulares Bauen ist wichtig, Typenbauten sind wichtig, Experimentiermöglichkeiten sind auch wichtig. Der Staat kann jetzt nicht dauerhaft Nachhaltigkeit subventionieren. Also das können wir am Ende nicht bezahlen. Das macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Das muss sich schon am Ende irgendwie selber wirtschaftlich tragen können. Aber wir müssen eben die Firmen, die nachhaltige Produktion machen und für nachhaltiges Bauen produzieren, eben auch in die Lage versetzen, entsprechend Absatzmärkte zu haben, um dann eben auch einen größeren Stückzahl für das Dienst. Und wir sehen es zum Beispiel bei den Holzfabriken, die vorgefertigten Teile, hatten wir erst in Berlin eine Diskussion, wo kriegen wir die überhaupt her und wo kriegen wir das Holz her und so, jetzt auf einmal nicht so überangebracht. Also das geht ganz schnell. Dadurch sinken zum einen natürlich auch die Preise, zum anderen hat man eben auch keine Lieferschwierigkeiten. Und das ist, glaube ich, das, was wir an vielen Stellen brauchen.
Verstehe. Das heißt, auch da ist es ein bisschen, ja, ein Stein des Anstoßes, der da gebraucht wird, um das Ganze ein bisschen nach vorne zu treiben.
Genau.
Vorhin hatten wir noch das Thema digitale Bauanträge und wie viele bürokratische Hürden dem nachhaltigen Bauen manchmal im Wege stehen. Da sind Sie in Ihrer Abwesenheit, glaube ich, nicht so gut weggekommen.
Nicht Herr Gerber, ich habe gesagt Berlin. Ich habe gesagt, in NRW hat das besser funktioniert.
Herr Gerber als Vertreter für Berlin. Natürlich. Würden Sie denn sagen, da muss noch ein bisschen mehr passieren? Sind Sie da zufrieden oder wo wollen wir da hin?
Nein, ich bin nicht zufrieden. Wir haben zwar verschiedene digitale Schritte beim Bauantrag, wie es auch bei Bebauungsplänen, aber es ist nicht durchgängig digitalisiert. Es gibt immer noch Medienbrüche und das liegt daran, dass wir leider in Berlin immer noch keine einheitliche elektronische Akte haben und deswegen funktioniert das nicht. Und da sind wir abhängig von dem für Digitalisierung zuständigen, dem wir auch auf den Füßen stehen, dass wir jetzt mal da vorankommen müssen. Wir haben zumindest beim Wohngeld jetzt tatsächlich die digitale Beantragstellung und Ähnliches eingeführt, dass das auf jeden Fall möglich ist. Die Bauanträge können auch digital gestellt werden, sie werden nur leider nicht digital bearbeitet. Das macht es dann noch nicht ganz perfekt.
Verstehe. Ein Thema, was beim Bauen ja auch noch ganz wichtig ist, was ich unbedingt noch ansprechen wollte, sind die Baumaterialien. Frau Teichmann, Sie haben da, glaube ich, auch beim Bau von zwei Euref Campussen einiges mit zu tun gehabt. Wie können wir denn da irgendwie sicher gehen, dass wir uns ja die umweltfreundlicheren Varianten suchen?
Das ist, wie Herr Gäbler es gerade beschrieben hat, natürlich vor allen Dingen auch eine Frage der Nachfrage. Also viele unserer Partner, Bauzulieferer sind da auf dem guten Weg. Ein Beispiel ist Schüco mit den Fenstern, die jetzt ganz viel Aluminium recyceln aus Altgebäuden. Da muss jeder Bauherr ein bisschen schauen, wer was anbietet auf dem Markt. Aber das ist durchaus möglich, da nachhaltiger zu bauen. Wir scheitern ab und zu am Regulierer, weil Baustoffe noch nicht zugelassen sind. Aber grundsätzlich sind wir da ebenfalls auf einem guten Weg, würde ich sagen.
Frau Scharrenbach, sehen Sie das genauso oder müssen wir dann noch ein bisschen ran an das Thema nachhaltige Baumaterialien?
Nein, eigentlich gibt es eine hohe Bereitschaft, die auch verwenden zu wollen. So, es gibt halt wenig, ich sage mal, gestempeltes Material, Brandschutz und Statik. So, es gibt bundesweit, glaube ich, nur ein Material, was zu 100% aus Rezyklat besteht. Das kommt aus Nordrhein-Westfalen, da freue ich mich immer drüber, aber das ist natürlich zu wenig. So, und wir haben, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, aus den Nicht-Bauressorts immer sehr hohe Auflagen, die eigentlich so ein Thema nachhaltige Bauprodukte oder auch Kreislaufwirtschaft eher behindern als befördern. So, und das macht es eigentlich schade. So, und dadurch kriegen wir auch nicht die Masse und damit ist dann die normale Wirtschaftsweise, Angebote und Nachfrage und Preisbildung eben gehemmt. Ja, und da brauchen wir mehr Pragmatismus, das nützt alles nichts.
Stimmen Sie zu, Herr Gäbner?
Ja, auf jeden Fall. Also weil es gibt halt nicht die eierlegende Wollmilchsau, auch bei diesen Produkten nicht. Und alles, was da mal in Auflagen kommt, dann ist das noch und das noch und das noch. Dann kommen wir wieder an den Punkt, wo es tatsächlich nicht mehr wirtschaftlich ist. Es gibt ja viele Bauherren, die sagen, wir wollen nachhaltig bauen, wir wollen auch viel Recycling machen, gerade auch mit Abbruchmaterialien und Ähnlichem. Das ist auch alles schon sehr weit. Aber die ganzen Auflagen, die kommen, da muss erstmal geguckt werden, ist da Step 1, Step 2 oder sonst was drin, wie das alles heißt. Was muss davon jetzt als Sondermüll betrachtet werden, was nicht. Also die Abfallverordnung ist da auch nicht hilfreich teilweise. Und genau diese Dinge, die müssen wir mal so zusammenbringen, dass alle sagen, ja, wir wollen es einfacher machen und nicht, wir wollen das perfekte Produkt, wo alles berücksichtigt ist, weil das werden wir so schnell nicht bekommen. Und vor allen Dingen ist das dann ein Thema der Wirtschaftlichkeit.
Also ist das auch ein bisschen Ihre beide abschließende Antwort auf das Thema, wann wird nachhaltig bauen leichter, wenn wir flexibler werden?
So. Ja, wir müssen flexibler werden. Wir müssen vor allen Dingen das Ziel im Blick haben und auch integrieren, gucken, wie können wir die verschiedenen Antworten so zusammenbringen, dass sie noch erfüllbar sind. Und das hat was mit Flexibilität zu tun und nicht mit jeder guckt in seine Fachrichtung und dass er möglichst viel davon einbringt und alles andere ist egal. Das ist aber bei allen Dingen so. Das ist auch bei Bauvorhaben so, wo ich dann auch sage, Umweltschutz und Artenschutz hat seinen Platz, aber kann nicht isoliert immer nur für sich gucken.
Sehr gut. Ich danke Ihnen dreien dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit mir über dieses Thema gesprochen haben. Und ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen zu Hause sind jetzt genau wie ich ein Stück schlauer.
Da gehen wir voll aus.
Das hoffen wir noch.
Dankeschön.
Ja, danke. Vielen Dank.
Danke.
Ihr seht, beim Thema Bauen gibt es einiges, was in NRW anders läuft als in Berlin und andersrum. Aber, und da waren sich alle Beteiligten ziemlich einig, etwas mehr Flexibilität könnte nicht schaden. Nicht jedes Gebäude gleicht dem anderen. Zudem sind die Bedingungen in den verschiedenen Regionen und Städten jeweils andere. Und am Ende muss Bauen eben auch bezahlbar sein. Sonst droht am Ende die Wohnungsknappheit noch drängender zu werden, als sie es in manchen Regionen ja jetzt schon ist. Ich würde sagen, das Thema ist auf jeden Fall auf dem Zettel der Politiker und Politikerinnen. Egal, ob sie nun von der SPD oder von der CDU sind. Aber es ist auch noch einiges zu tun. Noch steht es also nicht ganz und überall das Gebäude der Zukunft. In der nächsten Episode, da schauen wir uns eine besondere Art von Gebäuden an, nämlich Veranstaltungsorte. Gerade in der Konzertbranche ist einiges los. Coldplay versucht schon lange, Touren klimaneutral zu machen. Gleichzeitig hat etwa Adele in diesem Jahr eine Pop-up-Arena für gerade einmal 10 Konzerte in München bauen lassen. Und Fans aus der ganzen Welt dorthin fliegen lassen. Wo bleibt also die Nachhaltigkeit zwischen Touren, Tagungen und Partys? Was passiert schon? Und was haben Bela B. und die Ärzte damit zu tun? Freut euch auf die nächste Episode und habt eine gute Woche bis dahin. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao!
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!